Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 54.
Almut.
Alter.
32.
Ich lebe in
Bielefeld.
Bei Twitter bin ich
Almukra.
Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, geht's mir gerade
9,5.
Für eine 10 bräuchte ich
kein Corona mehr.
Twitter ist für mich
ganz am Anfang war es ganz viel Wissensspeicher und Wissenskennenlernen und jetzt ist es vor allen Dingen auch Freunde.
Wenn ich mutiger wäre, würde ich
Dann würde ich häufiger mich trauen, auf Leute nochmal schneller zuzugehen.
Danach riecht meine Kindheit.
Nach vielen Sachen, nach alten Büchern aus der Bibliothek, nach Kuhstall abends in den Sommerferien Milch holen gehen und nach Hochwasser am Rhein.
Darauf freue ich mich wie irre.
Wenn ich wieder nach Frankreich fahren kann.
Ich habe Angst vor,
dass viele Sachen jetzt ausfallen, auf die ich mich so doll freue. Und dann, weil ich baue immer mein Jahr so in Rituale auf und freue mich dann irgendwie auf Ostern, auf Karneval vorher, im Sommer auf den Sommer. Und wenn jetzt ganz viele Sachen ausfallen, dann fehlen mir so die Highlights.
Darauf bin ich nicht gerade stolz.
Dass ich mich zu oft entschuldige.
Davon hätte ich gerne mehr.
Zeit mit meinen Liebsten.
Davon hätte ich gerne weniger.
Schlechtes Gewissen.
Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
Vielleicht, dass mein Mikro gerade nicht so gut funktioniert hat.
Du bringst mich zur Weißglut, wenn...
Eigentlich kann man mich nur mit einer Sache zur Weißglut bringen, nämlich mit Ungerechtigkeit.
Das hätte ich besser anders gemacht.
Ganz viele Sachen hätte ich besser anders gemacht und irgendwie am Ende doch nicht. Also es gibt ganz viele Sachen, wo ich jetzt denke, hätte ich gewusst, was ich jetzt weiß, hätte ich so nicht gemacht. Und eigentlich hat das immer alles eine logische Art, warum es so gelaufen ist.
Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
Es gab was ich immer von denen wissen wollte und letztens rausgefunden habe. Nämlich, warum meine Mutter mir, als ich klein war, immer so einen unglaublich schrecklichen Pottschnitt geschnitten hat. Und das habe ich sie dann irgendwann im Teenageralter wirklich angemeckert und gesagt, wie konntest du nur? Und dann hat sie sich irgendwie entschuldigt und gesagt, naja, war halt so. Und vor ein paar Wochen rief sie mich lachend an und sagte, sie hätte eine Doku im Fernsehen gesehen. Und da wären so viele Kinder irgendwie in den 50er, 60er, 70er Jahren gewesen. Die hätten alle diese Frisur gehabt. Und sie glaubte, dass sie einfach dachte, Kinder sehen so aus. Sehr gelacht. Und dann seitdem ist wieder gut.
Diese Superkraft hätte ich gern.
Fliegen und unsichtbar ist irgendwie, will jeder, glaube ich. Aber was ich wirklich gerne könnte, wäre Leuten was ins Ohr flüstern, ohne dass die wissen, dass ich das gerade mache. Und auch über Entfernung hinweg.
Das werde ich nie vergessen.
Der Tag, an dem meine Schwester geboren ist. Da war ich 2, ist meine erste Erinnerung. Schönster Tag in meinem Leben.
Bestes Schimpfwort ever.
Ist ein rheinisches. Ich glaube, was ich richtig mag, ist fiese Möb.
Almut, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
Hallihallo.
Hi. Almut, ich habe ja eben mit dir schon, wie mit den anderen, mit denen ich die Folgen jetzt auch digital aufgezeichnet habe, ein bisschen videografiert. Mhm. Und das Erste, was ich gedacht habe, boah, was für ein fröhliches Lächeln.
Danke.
Bist du ein fröhlicher Mensch?
Ja, ich glaube schon. Also man sagt mir nach, dass ich eigentlich die meiste Zeit gut gelaunt bin. Und das bin ich, glaube ich, auch. Also ich bin super gerne gut gelaunt, was nicht heißt, dass ich nicht auch manchmal einfach traurig bin. Das gehört, glaube ich, dazu, wenn man viel fröhlich.
Aber generell würdest du schon sagen, bist du, weil du ja auch in deinem im Fragebogen hast du ja gesagt, wenn du an deine Kindheit denkst, ne, denkst du an, was hast du nochmal gesagt, Hochwasser an den Rheinwiesen?
Ja.
Karneval spielt für dich eine Rolle? Wie viel Rheinisches ist in dir?
Also ich glaube, es ist echt so ein bisschen 50-50. Also ich bin am Rhein geboren, mit Blick auf den Rhein fast. Mhm. Also man konnte von unserem Haus aus den Rhein sehen, wenn Hochwasser war. Und da kriegt man schon ein bisschen was mit. Und ich bin einfach auch viel da gewesen. Ich habe dann nachher noch studiert wieder in Bonn eine Weile. Und ich mag einfach sehr diese Mentalität, erstmal fröhlich zu sein. Und es hätte noch einmal Jod gejange und so. Ne? Also es wird schon gehen. Es wird schon schief gehen. So, das finde ich eine schöne Herangehensweise ans Leben. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Ostwestfälische lieben gelernt dann irgendwann. So diese Bodenständigkeit, eine Verbindlichkeit. Also irgendwie hat sich das bei mir, glaube ich, jetzt in so eine gute Mischung zusammengetan.
Das klingt so ein bisschen, als hättest du dir das Beste von beiden Seiten irgendwie mitgenommen.
Ja, das kann man jetzt ja so schön sagen. Vielleicht würden andere Leute von mir sagen, ja, ja, aber die schnackt auch viel und keine Ahnung. Also ich versuche es, aber ob ich es dann wirklich umgesetzt kriege, keine Ahnung.
Aber es klingt für mich auf jeden Fall so. Mein allererster Eindruck, und das ist ja der zählt, war wirklich so richtig so wie so ein Geblendetsein von dieser Fröhlichkeit. Das war richtig schön. Fand ich richtig schön. Gut. Gerade in diesen Zeiten, die ja nun auch irgendwie ziemlich crazy sind. Wie geht es dir jetzt gerade in dieser Zeit? Wie gehst du mit der Corona-Zeit gerade um? Wie beschäftigt sie dich?
Also es gibt so zwei Ebenen, finde ich. So die private und die berufliche. Und beide verschwimmen total. Viel schlimmer als früher. Was ich auch anstrengend finde. Ich fand es am Anfang eine ganz gruselige Herausforderung, gar nicht mehr raus zu können, keinen zu treffen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen eingegroovt so. Und sehe jetzt auch die Vorteile und fange sogar langsam ein bisschen Angst davor zu kriegen, wenn wieder die ganzen Termine kommen. Also ich glaube, es ist wirklich so ein Gewöhnen immer wieder an neue Situationen.
Ja, und es geht ja auch wirklich sehr schnell, dass man sich gewöhnt, finde ich, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, finde ich, ist man ja auch irgendwie mit neuen Emotionen befasst. Zumindest geht mir das so. Wie ist es bei dir?
Ja, auch. Also ich hatte mal so eine Phase im Studium, beziehungsweise ein bisschen danach, wo ich Homeoffice gemacht habe und dann habe ich auf einmal danach dann keinen Job mehr gehabt und war viel auch zu Hause einfach so und auch viel mit mir allein und da habe ich so Flashback gekriegt und dachte, boah, ey, da will ich eigentlich nicht dran erinnert sein. Also an so Phasen, wo es einem nicht so gut ging, finde ich, wird man jetzt gerade mehr erinnert und dann hilft es sich einfach mit Freundinnen auszutauschen oder Freunde anzurufen oder wie auch immer sich auch nochmal schöne Momente zu machen.
Ja, du hast eben gesagt, dein Berufsleben und dein Privatleben, das vermischt sich gerade. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also ich arbeite ja in einem Verein, da wo es darum geht, so Unternehmen miteinander zu vernetzen. Und wir haben ein relativ kleines Team, was ich leite und sind 6 Leute. Und im Moment ist es halt so, dass wir uns sehr zeitlich auch mal aufteilen müssen. Und einige müssen einfach, weil sie auch Kinderbetreuung haben, relativ früh am Tag anfangen. Und wenn ich dann da den Kontakt nicht schaffe, dann haben wir halt keine Möglichkeit, uns auszutauschen. Das heißt, ich fange dann manchmal ganz früh an und dann geht es manchmal bis später, weil andere Leute da nicht, also wir finden nicht so gut die gleichen Zeiten. Und das heißt, mein Tag dehnt sich so länger aus und irgendwie schaffe ich nicht richtig, die Pausen zu machen, weil immer irgendwer anders dann sie nochmal wieder anruft. Keiner weiß, ob ich erreichbar bin oder nicht. Also es ist so ein bisschen schwieriger.
Du hast gesagt, du leitest das. Ich weiß, du bist Geschäftsführerin. In dem Verein, wie viel Verantwortung spürst du gerade?
Ziemlich viel tatsächlich. Also man möchte ja A, dass man den Verein gut durch diese Krise trägt. Wir haben ein ganz solides Geschäftsmodell. Wir haben einmal im Jahr Mitgliedsbeiträge, die waren Gott sei Dank im Januar fällig. Mhm. Das heißt, da ist einigermaßen okay. Was so ein bisschen schwieriger ist, einfach ist, wie können wir wirklich die Hilfe anbieten, die Unternehmen jetzt gerade brauchen, ohne dass wir die noch zusätzlich überfrachten. Mhm. Und da muss man irgendwie immer eine gute Balance finden, finde ich im Moment. Und das finde ich sehr anstrengend, wenn man das viel alleine machen muss oder immer mal so im Team dann wieder versucht, per Videocall, ist einfach schwieriger, als wenn man gemeinsam im Büro sitzt.
Ja. Und du hast ja auch gesagt, ne, ganz viel passiert eben jetzt digital, weil es digital passieren muss. Digital ist es, glaube ich, dir aber eh recht nah, ne?
Ja, tatsächlich. Also ich habe da viel im Studium auch mich mit beschäftigt. Das war eigentlich immer das, was sich so durchgezogen hat.
Was hast du studiert?
Eine sehr kunterbunte Mischung. Also ich habe evangelische Theologie und Medienwissenschaften studiert.
Aha.
Und danach habe ich Medienethik studiert. Und deswegen hatte ich so viel mit, also genau, ich glaube irgendwie Theologie fand ich spannend, um die Gesellschaft nochmal anders kennenzulernen. Ich bin auch Pfarrerstochter. Da kriegt man das irgendwie, kriegt man so einen Schlag auch ein bisschen mit. Und ich wollte mich aber ein bisschen emanzipieren, also von dem Wissen, was ich aus dem Elternhaus bekommen habe. Und dann wollte ich irgendwie selber rausfinden, wie meine Meinung dazu ist. Und dann war relativ schnell klar, dass ich für Kirche nicht arbeiten werde, aber dass ich bestimmte Dinge eben schon spannend finde, nämlich ethische Themen und eine verantwortungsvolle Herangehensweise an Themen. Und dann bin ich nach Nürnberg gegangen und habe da bei der wunderbaren Johanna Haberer Medienethik studiert. und habe sehr viel da gelernt. Und dann durfte ich da direkt nach dem Studium das hieß Medienkonzil, leiten. Und da ging es darum, irgendwie zu wissen, wie man sich als Mensch in der digitalen Welt mit Bürgerrechten und was für Rechte und Pflichten man hat und was für Spannungsverhältnisse es da so gibt. Und dann geht es da ja so um Themen wie Privatheit und Öffentlichkeit, Datenschutz auch. Und deswegen bin ich da relativ sensibel jetzt so.
Ich war kurz einmal abgelenkt, Almut, weil wir einen kleinen Aussetzer in der Technik hatten. Oh. Ich finde das eigentlich ganz symptomatisch für jetzt gerade diese Zeit, weil das passiert uns allen ständig, ne, dass wir irgendwie an die technischen Grenzen ausstoßen. Und da bei all den Vorteilen von digitalen Wegen, wir stoßen halt eben gerade an Grenzen. Ne? Wie nimmst du das wahr?
Ja, total. Man stößt an viele Grenzen. Wir merken jetzt auf der einen Seite, ein paar Sachen funktionieren eigentlich besser und schneller. Mhm. Und andere Sachen gehen gar nicht. Mir fehlt der Kontakt mit Menschen, um kreativ zu sein, um Sachen weiterzuspinnen, um wirklich zu verstehen, was der andere will und was nicht. Also so Missverständnisse sind viel schneller da, finde ich. Das ist total anstrengend, Videokonferenzen den ganzen Tag zu machen. Noch viel schlimmer als eine normale Konferenz. Und ich finde halt wirklich auch so diese ganzen Themen, was ist mit Datenschutz und so. Das ist irgendwie... Das geht mir jetzt gerade total verloren. Ich merke, dass ich selber gerade Usability über Datenschutz und solche Dinge stelle. Mhm. Und aber eigentlich finde ich, dass mir das super wichtig ist. Also ich möchte nicht Dinge immer ständig an alle weitergeben und irgendwann total gläsern sein. Und ja, ich merke, dass ich darüber nachdenke.
Ja, aber auch da wieder ist es wie in so vielen Momenten jetzt gerade auch ja so eine Abwägungssache. Ne? Was ist jetzt gerade irgendwie Tango, was ist wichtig? Kannst du gut Prioritäten setzen?
Nicht so richtig gut. Also wenn es schnell gehen muss, ja. Und ich bin aber auch jemand, der total gerne ganz viele verschiedene Sachen macht. Und dann fällt es mir manchmal schwer, dann irgendwie auch manche Sachen einfach abzusagen.
Also eher so, mach ich noch?
Ja, genau. Und hey, das ist doch voll cool. Und wenn wir das nicht machen, sind wir doch total bescheuert. Wir müssen das doch machen.
Und dann hinterher auch dieses Gefühl von, oh nein, was habe ich mir denn da aufgeladen?
Ja, voll. Ja. Und das ist, glaube ich, auch dieser rheinische Ding, so, hey, voll cool, das ist richtig gut, also ich bin auch super begeisterungsfähig. Und dann denke ich manchmal, ja, ist toll, aber ich habe einfach auch nur 24 Stunden, wie jeder andere auch.
Ja, kenne ich, kommt mir sehr bekannt vor. Ich belade mich da auch immer gerne und mache und mache und mache und dann wundere ich mich, dass ich so furchtbar erschöpft bin ab einem gewissen Punkt. Und wenn ich dann so zurückblicke, denke ich, naja, gut. Wie hat eine liebe Freundin von mir gesagt, Christina, du hast ein Gasbremseproblem.
Ja, sehr schön, das merke ich mir.
Das fand ich auch ganz, ganz schön.
Ja, und ich finde auch in Corona-Zeiten wird das nicht besser. Also dieses ganze, ja, jetzt wo wir entschleunigen können, können wir uns auch unsere Schubladen aufräumen. Da denke ich immer, ja, nee, bei mir nicht.
Nee, also ich habe in den letzten 6 Wochen habe ich komplett von zu Hause gearbeitet und war auch wirklich nur zum Einkaufen draußen. Habe überhaupt gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen gehabt, außer meinem Mann. Und also ich hatte keine Zeit, hier irgendwas aufzuräumen.
Nee, also ich kann mir auch vorstellen, also das kann sich auch zynisch anhören für Leute, die irgendwie auf Kurzarbeit sind oder so, ne? Dass wir soll gar nicht so rüberkommen. Ja. Aber wenn man halt das Glück hat, dass man einfach arbeiten darf, dann ja, ist es irgendwie Grusel.
Auch das klar, ne? Also da muss man sich, glaube ich, auch immer mal an den Hintern packen und sagen, es ist gut, dass ich es noch machen kann. Ne? Hättest du Angst davor, den Job zu verlieren?
Also jetzt in diesem konkreten Fall habe ich da im Moment keine Angst vor, aber generell habe ich Angst vor keine Arbeit haben, weil ich das mal ein halbes Jahr hatte und das war wirklich schrecklich. Also das war die schrecklichste Zeit überhaupt. War ganz cool. Also man hat so schnell das Gefühl, dass man nicht mehr Teil der Gesellschaft irgendwie ist. Man hat keine Termine, alle anderen hetzen total, man selber nicht. Man verliert auch irgendwie so einen Zugang dazu, dass man sich irgendwie Aufgaben suchen könnte. Dann habe ich mal versucht, irgendwie ehrenamtlich was zu machen, gemerkt, aber ich traue mir das gerade gar nicht zu. Also ganz verrückt. Hm. Ich bin sehr froh, dass ich das hinter mir lassen durfte.
Ja. Und würde so eine Situation jetzt nochmal wieder kommen, so wie ich dich jetzt die ersten 15 Minuten kennengelernt habe, kann ich mir vorstellen, dass du da erstmal ganz hemdsärmlich dran gehst, aber die Angst vor der Angst wahrscheinlich schon da ist?
Ja, genau. Mhm. Also ich glaube, am Anfang hätte ich noch einen guten Puffer und einen guten Selbstbewusstseinspuffer und dann, wenn das dann halt wirklich länger sich nicht ändern würde, dann wäre es, glaube ich, schlecht. Aber ich glaube, die Ausgangssituation ist jetzt eine bessere als früher.
Ja, Gut, und wir müssen ja jetzt auch nicht total schwarz malen und alles Schlechte irgendwie an die Wand malen. Aber ich fragte mich das auch gerade, weil du ja im Fragebogen auch gesagt hast, ich habe Angst vor den Dingen, die jetzt gerade ausfallen, weil du dir dein Leben so ein bisschen in Abschnitte einteilst und so Rituale hast, ne?
Ja.
Also willst du davon noch ein bisschen erzählen?
Ja, gerne. Also das ist was mich, glaube ich, auch ein bisschen auszeichnet tatsächlich. Das habe ich, glaube ich, von meinen Eltern geschenkt gekriegt, die unheimlich bewusst mit uns das Jahr immer gefeiert haben. Also wenn man im Pfarrhaus groß wird, dann ist ja eh klar, dass man irgendwie so Kirchenfeste hat. Und die haben schon eine schöne Wirkung aufs Leben, muss man sagen. Also wenn man das wirklich bewusst begeht, ich glaube, das kennen auch alle, die irgendwie in Deutschland sozialisiert sind, dass man sich dann irgendwie auf Osterhasen freut und Weihnachtsmänner freut und so. Aber bei uns ist halt immer noch so ein bisschen mehr Sinn irgendwie dahinter natürlich gewesen. Und dann hat man halt als Kind im Rheinland auch nochmal Schwein, weil man hat halt Karneval sehr ausgiebig und sehr lang. Mhm. Man hat nochmal den St. Martins-Umzug, ein Mega-Highlight, wo man mit wirklich hinterm Pferd herläuft und schnörken geht. Also in Bielefeld macht man das auch, weil ich weiß, dass mich das als Kind total beeindruckt hat in unserem Dorf im Rheinland. Und so, und da hat man halt so ein paar Highlights und da hangel ich mich bis heute dran fest. Und denke mal so, naja, in 6 Wochen ist ja schon Karneval und dann ist Ostern und dann ist dies und das. Also finde ich sehr schön.
Das ist natürlich auch dann nochmal eine andere Situation, wenn du wirklich das Jahr für dich so einteilst und das jetzt alles so anders ist. Ne? Da stelle ich mir schon herausfordernd vor.
Ja, Ostern war echt doof.
Ja.
Also aber gut, man kann auch doofe Situationen, also Ostern war doof, weil die Sachen nicht gingen und gleichzeitig schön, weil das Wetter toll war und ja, man kann ja auch die Sachen schön sehen.
Das ist wahrscheinlich auch so ein Teil deiner ganzen Mentalität, ne? Zu sagen, okay, jetzt erstmal ist das Glas, also ist es für dich halb voll? Ist es
ja, es ist immer fast eher noch ein bisschen mehr als halb voll.
Ja.
Also ja.
Also der Optimismus durch und durch, der kommt in allen
Lebenslagen durch. Ja, fast immer.
Ja, trotzdem sagst du, oder was heißt trotzdem, es schließt sich ja überhaupt nicht aus oder widerspricht sich nicht, wenn ich mutiger wäre, würde ich häufiger auf andere so zugehen.
Ja.
Das ist witzig, ne? Weil also so die rheinische frohe Natur, wenn man diese Schublade denn aufmachen wollen würde, die haut natürlich erstmal jedem sofort auf die Schulter und sagt, hey, ich bin da.
Genau, und das ist halt, glaube ich, das, was dann auch häufig missverstanden wird. Ne? Also auch dieses, du bist doch immer nur fröhlich. Mhm. Ja, manchmal kostet mich immer nur fröhlich sein in der Öffentlichkeit auch Überwindung. Mhm. Weil manchmal stehe ich morgens auf und bin auch nicht fröhlich. Und wenn ich einen guten Tag habe, gehe ich super gerne auf Leute zu, spreche die an und bin fröhlich. Und es gibt Tage, da komme ich in den Raum rein und will eigentlich mich in die Ecke stellen und einfach mit gar keinem reden.
So. Das ist natürlich das Blöde bei all denen, die in dieser Fröhlichkeitsschublade stecken, dass es von ihnen auch schnell erwartet wird, dass das halt immer auch so abgeliefert wird, ne?
Ja, genau. Und das ist halt auch blöd, wenn man Netzwerkerin ist als Job. Mhm. Weil da ist auch einfach mein Job, immer mit Leuten zu reden. Und wie gesagt, an so einem Tag, wo ich das gar nicht will, dann muss ich mich schon sehr treten, damit ich es mache.
Aber du machst es dann. Also du lässt es nicht raushängen. Wäre das keine Option für dich, zu sagen, oh nee?
Doch. Es gibt schon Momente, wo Leute, die mich kennen, dann sagen, was ist denn mit dir los? Und du warst ja heute sehr desinteressiert. Und ich denke so, ja, ich habe mich einfach nur verkauft. Gibt's schon.
Okay. Ungerechtigkeit macht dich auch richtig sauer, ne?
Ja.
In jeder Form, in jeder Ausprägung, was macht dich da besonders wütend?
Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so in die Wiege gelegt. Bei meinem Vater ist es auch sehr hart, sehr krass. Und ich habe mich immer schon einfach, wenn ich das Gefühl hatte, jemand wird ungerecht behandelt, dann stelle ich mich davor. Also ich hatte das in der Klasse schon, ich war ja mal Klassensprecherin und habe dann irgendwie gesagt, nein, das ist jetzt unfair dem und dem gegenüber, wenn irgendwer gemobbt wurde, habe ich mich da hingeschmissen. Es war irgendwie auch immer für mich eine Aufgabe, die ich so hatte.
Ja.
Und war mir immer auch total wichtig und ist mir auch heute noch wichtig und geht mir aber auch, wenn jemand mir gegenüber ungerecht ist, weil ich das Gefühl habe, jemand versucht hier illoyal mit mir zu sein oder irgendwie mich irgendwo reinzudrücken, wo ich überhaupt nicht reingehöre, dann werde ich relativ ungehalten und stelle mich dann hin, versuche nicht wütend zu werden, aber schon sehr deutlich.
Wie ist es, also kannst du für dich besser einstehen oder besser für andere oder gleich gut?
Eigentlich besser für andere, aber es gibt, also ich habe mir schon, also ich kann auch für mich einstehen. Also wenn ich wirklich überzeugt bin, dass es jetzt wirklich ungerecht ist, dann kann ich auch für mich selber einstehen, zum Glück.
Ja. Ich frage auch deshalb, weil du eben im Fragebogen auch gesagt hast, du würdest gerne dich weniger entschuldigen, ne? Oder du bist nicht gerade stolz drauf, dass du dich so oft entschuldigst. Fand ich auch sehr spannend.
Ja, das ist irgendwie eine bescheuerte Marotte von mir. Mhm. Also das hat sich so in den letzten Jahren auch aus unterschiedlichen Gründen und so entwickelt, dass ich viel einfach so Schultern quasi auf mich nehme und sage, ja, Entschuldigung, ich war das und komm, wir machen jetzt wieder weiter und so. Ist einfach so, das versuche ich, also ich weiß, dass das Menschen in meiner Umgebung sehr nervt.
Ach echt, spiegeln die dir das so?
Ja, ja, also ein paar Leute sagen schon, du kannst mal aufhören, dich zu entschuldigen, du hast nichts gemacht, gar nichts. Mhm. Und ich denke, ja gut, aber ich stand doch hier gerade im Weg und so, ja, aber wofür musst du dich da jetzt entschuldigen? Mhm. Ja, also das übe ich gerade.
Ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich das auch kenne. Und für mich auch so ergründet habe, woran das liegt. Hast du auch für dich so Ideen, woran das liegt bei dir?
Also es gibt ein paar Gründe, die würde ich jetzt nicht erzählen.
Okay.
Aber die kenne ich. Ich glaube, es ist auch eine Konfliktvermeidungsstrategie.
Mhm.
So. Also wenn man sagt, ich war, dann muss man jetzt nicht lange über irgendwas noch länger diskutieren. Aber ich weiß nicht, wie deine Einschätzung dazu ist. Würde mich interessieren.
Bei mir hat es auch, also meine Gründe würde ich auch nicht, also die würde ich dir jetzt bei einem Glas Wein erzählen, aber jetzt auch nicht in einem Podcast. Aber du hast schon recht, es hat, glaube ich, viel mit, ja komm, ich nehme die Schuld auf mich und dann hat sich die Sache, das hat auch schon viel damit zu tun, ja.
Ja, genau. Also gerne, wir können das gerne mal bei einem Glas Wein eruieren und eine Lösung finden, wie man mit dem Mist mal aufhört.
Ja, und also ich glaube, dieses sich unter Wert verkaufen auf der einen Seite und ich finde auch dieses, darin erkenne ich mich oft wieder, dieses, man ist fröhlich und selbstbewusst und irgendwie tata und hier bin ich und auf der anderen Seite dann doch wieder dieses sich unter Wert verkaufen in dem Moment, wo man sagt, oh nee, ich nehme mich ein Stück zurück und entschuldige mich für irgendwas, wofür ich gar nicht was kann. Ich weiß nicht, ob das auch ein Phänomen ist für Frauen in, ich kann jetzt nicht sagen in unserem Alter, weil du bist ja nun einfach sehr viel jünger als ich. Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein wirkliches Frauenthema ist. Kann sein, kann auch nicht sein. Ich glaube, das ist ein Thema von Leuten, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die irgendwie sie einfach auch geprägt haben, wo es auch darum geht. Ja, also weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das ist ein Phänomen, was Menschen ereilen können, die eigentlich auch sehr stark sind, die auch aushalten können, irgendwie was zu tragen, was jemand anders in der Umgebung vielleicht nicht tragen kann oder man vermutet, er oder sie kann es nicht tragen. Und dann sagt man, ja gut, dann nehme ich es halt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch sowas ist.
Ja, das kann ich mir auch super gut vorstellen. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an meine Kolleginnen und Kollegen, die ganz oft sagen, Mann, du musst das nicht alleine machen, du kannst das ruhig auch mal delegieren.
Mhm. Genau, ganz genau so.
Kann ich
und
nicht.
Und du denkst
so
aber, ja, aber ich kann es ja tragen. Und wenn ich es tragen kann, dann müsst ihr es ja nicht tragen, weil es ist ja so schwer. Und dann statt zu sagen, oder wir nehmen jeder die Hälfte.
Genau, also ich habe das jetzt schon geübt die letzten Jahre und es wird halt auch immer besser. Aber so dieses, ach komm, ich mach schon, ich schone dich, aber leg's mir dann auf die Schultern und bin dann hinterher aber erschöpft davon.
Ja, genau. Und das Schlimmste ist, wenn man dann anfängt, sich darüber zu beschweren.
Total!
Und das mache ich aber auch manchmal.
Das
habe ich das erste Mal beim Abitur erlebt, irgendwie bei der Abiturfeier, wo ich irgendwie nach einer durchzechten Nacht mit unserem ganzen Abiturjahrgang im Raum stand und mein Klassenkamerad saß in der Turnhalle oben auf der Sprossenwand und saß da mit einer Flasche Bier mit einem anderen Kumpel und haben uns dabei zugeguckt, wie wir geschleppt haben.
Mhm.
Und dann habe ich den total angeschrien, weil ich das ungerecht fand. Und ich habe gesagt, was ist mit euch? Und dann hat er mich so zu mir runtergeguckt und meinte, ja gut, aber du musst es ja auch nicht machen.
Ja.
Warum regst du dich jetzt so auf? Und in dem Moment habe ich so viel verstanden. Ich musste auch so lachen, weil das so richtig war. Und ich so wahnsinnig sauer war. Und dann habe ich mich auch hingesetzt und gesagt, okay, mach mal 10 Minuten Pause. Habe ich viel gelernt an dem Moment.
hätte mir ganz genauso passieren können. Und vielleicht ist das auch sowas wie eine Lebensaufgabe, da auch Grenzen zu setzen, ne?
Ja.
Ja. Du hast im Fragebogen auch gesagt, das hätte ich besser anders gemacht. Viele Sachen. Und trotzdem haben sie dich dahin gebracht, wo du bist. Das habe ich deutlich durchgehört. Gibt es irgendwas, wo du sagst, also das hätte ich mir jetzt nun wirklich mal ersparen können, Freunde?
Naja, ich bin ja zum Beispiel schon geschieden mit 32.
Ach was, echt? Ah, okay.
Da das hätte man, das hätte man vielleicht einfach auch nochmal anders machen können.
Hast du schon sehr, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber hast du schon sehr früh geheiratet?
Gar nicht so früh. Also ich war einfach nicht so furchtbar lange verheiratet.
Mhm.
Okay. Genau, also ne, das sind so Sachen, das hätte man vielleicht wissen können und trotzdem war es total folgerichtig in dem Moment. Und ja, auch so Studiumssachen, wo ich so denke, naja, also mit meinem heutigen Wissen, ob ich jetzt wirklich irgendwie Theologie und Medienwissenschaften studiert hätte, ob das wirklich nötig war, keine Ahnung. Aber ich habe einfach wahnsinnig tolle Leute kennengelernt. Ich habe auch, also dieses Theologiestudium zum Beispiel ist einfach ja ein Studium Generale, wo man mehrere, die drei alten Sprachen lernt und wo man Geschichte hat, man hat Soziologie, man hat Philosophie, man hat Psychologie und. Da hast du einfach eine super breite Basis und eigentlich möchte ich das auch nicht missen. Und gleichzeitig denke ich, muss ich jetzt wirklich wissen, dass sich die Hethiter gegen die Heviter irgendwie in der Wolle lagen und irgendwelche vier Seithäuser irgendwo 30.000 Jahre vor Christus in der Wüste rumliegen. Also, ne? Glaube nicht.
Gut, aber du weißt es jetzt, ne? Nimmt dir auch keiner mehr.
Ja, also wie man gerade hört man, ich weiß es eigentlich nicht.
Ja, ich habe es gemerkt. Aber das Wichtigste ist ja, dass man es gut verkaufen kann, oder?
Ja, und es gibt gute Biergeschichten. Also zum Beispiel welche, die man so in der Kneipe stehen erzählen kann. Zum Beispiel,
erzähl mal.
Also die würde ich gerne kurz zum Besten geben, die ist natürlich gut. Zum Beispiel hat Martin Luther erlaubt, dass man Kinder mit Bier taufen darf, weil das Wasser einfach in der Zeit so schlecht war und die Kinder da reihenweise dran verstorben sind und das Bier war sauberer. Das ist eine extrem coole Geschichte.
Total gut. Warum sich das wohl nicht durchgesetzt hat? Will da nicht sofort jemand da noch getauft werden in dem Moment, wo du es erzählst?
Ist mir bisher noch nicht passiert, aber ich gehe gerne an.
Oh, schön. Nein, ich kann das alles total gut verstehen. Ich finde das ganz irgendwie sehr einleuchtend, wie du so erzählst.
Schön.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, da ist wirklich bei mir Sense? Da verstehe ich auch überhaupt gar keinen Spaß mehr. Also Ungerechtigkeit, ja, das ist die eine Sache. Aber auch noch eine andere Sache vielleicht?
Ja, also völlig auf der Hand liegen natürlich alle Formen von Extremismen. Das finde ich einfach schrecklich, obwohl ich auch da lernen möchte, einfach deutlicher Nein zu sagen und mich deutlicher zu positionieren und in so Grenzfällen einfach früher zu sagen, mir reicht es jetzt. Das will ich noch üben, aber das sind trotzdem so Sachen, die finde ich einfach super unschön. Ja, sowas natürlich. Also ansonsten bin ich, glaube ich, echt, da bin ich auch so, da kommt wieder das Rheinische durch. Solange du keinem anderen schadest, irgendwie mach doch, was du willst.
Ja. Also, jeder Jack ist anders.
Ja, und das finde ich so schön und so gut. Und was bin ich froh, dass nicht alle so sind wie ich? Irgendwie. Das wäre furchtbar.
Wie müssen denn Menschen sein, die du gut um dich herum haben kannst?
Eigentlich müssen die so eine Sonne im Herzen haben. Also so welche, die einfach auch so dieses fröhliche, positive im Leben haben. Ich habe gemerkt, dass mich das unheimlich anstrengt, wenn ich mich mit zu viel Traurigkeit umgeben muss. So, das finde ich sehr anstrengend. Ich habe eher Lust darauf, die fröhlichen Sachen zu sehen, was nicht heißt, dass ich das Traurige ausblenden würde. Aber trotzdem, also das tut mir gut und ja, auch so eine Art von Loyalität gefällt mir und Leute, die auch ein bisschen was in der Birne haben. Also, wo man sich über bestimmte Dinge unterhalten kann, wo man sagt, hier so ein bisschen Kultur kenne ich auch. Also, das macht mir schon deutlich mehr Spaß, wenn man sich so ein paar Sachen über den Tisch werfen kann. Aber muss auch nicht unbedingt sein.
Würdest du noch mal heiraten?
Also, ich würde es nicht ausschließen. Aber für mich ist das Konzept einfach, ich habe so ein bisschen jetzt, also ich würde sagen, ich würde es nicht mehr so dringend wollen. Ja, so.
Ich hatte mich gerade gefragt, ob das, was du über die Menschen sagst, halt auch für einen Partner gelten würde. Deswegen fragte ich gerade.
Ach so. Ja, tatsächlich. Also jemand, der sehr viel traurig ist, aus welchen Gründen auch immer, da neige ich einfach dazu, ganz viel von meiner Fröhlichkeit immer da reinzuwerfen. Und wenn das dann so ein Fass ohne Boden ist, ist halt echt doof.
Ja, also du brauchst Fröhlichkeit um dich rum, um deine eigene Fröhlichkeit vielleicht auch nochmal zu potenzieren.
Oder ja, genau, macht doch auch mehr Spaß, also lachen ja. Und ist doch schöner.
Ja, guck, und das passt wieder zu dem ersten Eindruck von dir, ne? Also diese Fröhlichkeit, die mir da entgegenschwappte, die war wirklich raumeinnehmend, das fand ich wirklich beeindruckend, krass.
Und das über ein komisches Handy.
Ja, ehrlich. Ja, ne, das sind ja auch jetzt wieder die Möglichkeiten, die man einfach hat jetzt gerade oder die wir halt machen müssen. Wenn du sagst, du bist so fröhlich und ne, irgendwie los, komm und lass uns dies noch machen, neigst du dann auch dazu so, also nicht so solche Geschichten wie komm nachts ins Freibad über den Zaun und los, komm, wir setzen uns jetzt ins Auto und fahren nach Frankreich und los geht's?
Also komm, wir fahren nach Frankreich, ja. Komm, wir gehen nachts ins Freibad, bin ich immer viel zu brav.
Okay.
Vielleicht ist das auch das, was ich bereue, so dass ich nicht viel öfter mal sowas gemacht habe. Das habe ich sehr selten gemacht.
Einfach so über die Stränge hauen und sagen, los, komm.
Ja, und wenn man, was passiert, wenn wir erwischt werden? So. Und ich hätte aber als 16-Jährige hätte ich immer gedacht, oh Gott, ich kriege ein Vorstrafenregister und dann kann ich nie wieder irgendwas werden, was ich eh nie werden wollte und so. Also, da war ich irgendwie sehr brav.
Naja, aber ist ja nicht. Ist ja nicht zu spät, du bist ja noch total jung.
Ja, ja, also falls man nachher was in der Zeitung liest oder bei Radio Bielefeld hört, der jetzt in die Freibäder eingebrochen ist, ich war.
Oh, super, da muss ich gar nicht lange recherchieren, rufe ich dich einfach an.
Almut, du warst es doch.
Genau. Wie ist das jetzt, wenn du jetzt eben nicht diesen Real-Life-Austausch hast? Also kannst du die Fröhlichkeit dann auch so digital jetzt gerade übertragen? Geht es? Also wenn du dich triffst jetzt mit Freundinnen irgendwie über Portale, ja, oder so? Läuft auch.
Total. Also das geht zum Glück wirklich. Also das habe ich früher auch schon gemacht. Ich bin viel umgezogen, also im Studium durch Deutschland. Und dann bleiben einfach ein paar Freunde dann in anderen Städten zurück. Deswegen kannte ich das schon immer, mit denen länger auch mal einfach zu telefonieren. Also letztens habe ich irgendwie von 7 bis 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr immer später mit einer Freundin in München telefoniert. Also das gehört dazu, das macht Spaß.
Wahnsinn. Also ich finde es aber auch manchmal auch sehr, sehr anstrengend, weil man sich ja auch dann auf so vielen Ebenen dann ja auch konzentrieren muss, ne? Also schon auch. Ich finde es auch ein bisschen anstrengend, aber gut,
das ist ja jetzt ich halt auch. So, aber ne? Deswegen mache ich auch Video nicht für so eine lange Zeit. Mhm. Also so wenn, dann telefoniere ich dann tatsächlich, obwohl ich eigentlich nicht gerne telefoniere, aber mit Menschen, die ich kenne, geht das gut, weil dann weiß ich, wie die aussehen und dann ist alles gut.
Dass wir uns jetzt nicht sehen, ist das komisch für dich?
Habe ich erst gedacht, aber finde ich jetzt gar nicht.
Geht ganz
gut. Also ich freue mich, dass wir uns eben mal kurz gesehen haben und jetzt habe ich so eine kleine Vorstellung und die ist auch ganz gut. Jetzt fühle ich mich gerade ganz wohl hier in meinem Kokon.
Wo bist du denn gerade?
Ich sitze auf meinem Bett.
Auf deinem Bett?
Ja.
Ich musste nachfragen, weil wir schon wieder so einen kleinen Aussetzer hatten. Du, also das ist jetzt wie in der aktuellen Drosten-Folge. Immer zu Aussetzer. Hörst du den Drosten, den Podcast?
Nicht so viel. Das ist mir zu anstrengend, zu viel. Ich lasse mir das erzählen.
Das ist, ich finde, das ist auch sehr anstrengend. Ich finde die, das, also viele Sachen verstehe ich auch einfach gar nicht, weil sie mir zu wissenschaftlich sind. Das, oh Gott, ich hatte im Bio im Abi eine 5-, also da verstehe ich wirklich gar nicht. Ne, das war richtig gut. Und ich finde auch diese Wucht der Infos, die haut mich wirklich um.
Ja, genau. Und ich kann auch nicht zu viel. Also das ist mit solchen Informationen dann auch, ich telefoniere ja auch viel mit Leuten, die in Unternehmen, die auch Unternehmen leiten. Mhm. Und ich merke, dass so 2 Telefonate davon am Tag reichen dann auch. Also wenn da Menschen sind, denen es einfach wirklich auch nicht gut geht, ich mache das wirklich gerne. Mir ist total wichtig, diese Gespräche zu führen, aber irgendwann ist halt genug.
Ja, du bist ja im Maschinenbau unterwegs, ne? Mhm. Ist das immer noch eine Männerdomäne?
Ja, schon sehr. Also es gibt viele Situationen, wo ich morgens in ein Meeting reinkomme und die Person, die das Meeting eröffnet, sagt, guten Morgen, meine Herren, guten Morgen, Frau Rademacher. Mhm. passiert mir sehr regelmäßig. Ich versuche auch immer wieder irgendwie Frauen bei uns in die Vorträge zu holen und so, ne, weil All-Male-Panels sind einfach nicht so schön. Mhm. Und das ist aber unheimlich schwer teilweise, weil im Moment, das ist schon eine ziemlich männerdominierte Branche noch, aber es gibt viele großartige Frauen und die vernetzen wir jetzt auch weiterhin. Und es gibt aber auch viele tolle Männer.
Ja, unbenommen, gar keine Frage. Aber ne, wir sind ja alle auch ganz interessiert daran, ein bisschen Frauenpower mal durchklingen zu lassen. Also das schadet ja nun unter gar keinen Umständen, ne?
Nein, gar nicht. Und es ist auch, also man merkt einfach auch, wie sinnvoll und gut das ist, wenn du gemischte Teams hast.
Voll.
Da geht es auch nicht nur um Frauen und Männer, sondern auch um unterschiedliche Altersgruppen, um ja. unterschiedliche Herkünfte, kulturelle Hintergründe. Also wenn du wirklich so wie die Pinguine sehen alle gleich aus, ja. dann kommen einfach auch die gleichen Argumente sehr, sehr häufig.
Ja.
Und viele Blickwinkel werden einfach nicht gesehen. Und das finde ich sehr oft sehr schade.
Ja, naja, gerade aber auch
aber
in der Branche.
Das ändern wir.
Das finde ich gut. Wie machst du das? Also du hast gesagt, ne, du suchst dir irgendwie, versuchst auch auf Panels irgendwie andere Frauen zu kriegen. Wie machst du das noch?
Hey, allein das ist ja schon mal eine totale Provokation, dass ich jetzt diesen Verein leite.
Mhm.
Als Geisteswissenschaftlerin mit 32 und Frau. Und ich bin total dankbar, dass mein Vorstand, was hauptsächlich Männer sind, 6 Männer, eine Frau, dass sich getraut haben und gesagt haben, wir machen das. Und das ist alleine schon ein total tolles Zeichen. Und die akzeptieren mich alle, das finde ich großartig. Alle sind sehr höflich und freundlich mit mir. Und trotzdem gibt es natürlich immer Situationen, wo man merkt, dass die das erstmal noch ein bisschen austesten und so. Und man in Situationen, also häufig auch immer mal wieder so passiert, dass erstmal mein Kollege angesprochen wird und dann ich. Und er sagt, ja, da müssten Sie bitte mit unserer Chefin sprechen.
Mhm.
Ach so, wer ist das? So, ne? Also solche Sachen kommen schon vor, aber da irgendwie sind wir da ganz, also nach 2 Jahren nehme ich das relativ locker. Am Anfang war das schon manchmal anstrengend.
Ist dann ja auch immer so eine Sache, ne? Also wie reagiert man drauf? Reagiert man angepisst, was ich mir vorstellen kann, was ja auch ein Impuls ist, ein normaler Impuls, oder mit vielleicht auch irgendwann mit einem Humor? Wie siehst du das?
Ach, da übe ich auch noch.
Mhm.
Also da habe ich noch keinen Königinnenweg gefunden.
Ja.
Also es gibt Situationen, da schaffe ich es total schlagfertig zu sein. Es gibt Situationen, da lächle ich das doof weg und ärgere mich Wochen später immer noch, dass ich das gemacht habe. Es gibt Situationen, da reagiere ich mit, ich bin echt beschämt und gehe raus aus der Situation. Also da gibt es unterschiedliche Situationen, wie man sich auch selber gerade fühlt. Und ich versuche einfach, mich da auch mit Freundinnen auszutauschen, wie macht ihr das, die in ähnliche Situationen kommen, und dann versuchen wir uns einfach da gegenseitig Tipps zu geben. Weil, also ich finde, was richtig blöd ist einfach, ist, wir uns jetzt irgendwie von der Gesellschaft her geeinigt haben, dass wir sexuelle Übergriffe anfassen und so von Männern gegenüber Frauen nicht akzeptieren. Und wenn man das sagt in einer öffentlichen Runde, ist ja okay, das war jetzt ein Übergriff. So, und das war nicht in Ordnung. Natürlich passiert das, aber es ist klar, dass das geächtet ist sozusagen von der Gesellschaft. Aber diese Altherrenwitze und diese Art des Ausgrenzen, was vielleicht auch teilweise unterbewusst ist und so, das ist einfach noch viel zu normal, viel zu wenig peinlich für so Leute, die das machen. Die ernten damit immer noch viel zu viele Lache. Und wenn man als einzige Frau in der Runde ist, dann ist es sehr, sehr schwer, darauf so zu reagieren, dass das irgendwie geht und nicht danach die Stimmung für immer versaut ist. So, weil da habe ich ja auch keine Lust. Also da feile ich noch.
Ja, es ist ja auch ein Balanceakt dann, ne? Du musst trotzdem versuchen, weiter dein Netzwerk auszubauen, mit den Leuten irgendwie auf einem vernünftigen Level umzugehen, aber auch zu sagen, okay, nee, also bis hierhin und nicht weiter, ne?
Ja, ganz genau.
Ja.
Und das ist nicht so einfach.
Ja,
aber ich bin mir sicher, wir werden besser.
Ja, und ich finde das vor allen Dingen das, was du gesagt hast, sich gegenseitig auszutauschen und zu unterstützen. Ich habe eine junge Kollegin, die ich sehr, sehr super finde, mit der ich mich oft austausche zu solchen Geschichten auch, ne? Wo müssen wir uns da irgendwie positionieren? Ich glaube, es läuft halt irgendwie über den Austausch dann auch und sich gegenseitig irgendwie versuchen, stark zu machen, oder?
Ja, total. Mhm. Und auch, also ich habe das jetzt mit ein paar Freundinnen wirklich so gehabt, wo ich rufe dann da an und sage, ey, mir ist das und das passiert. Findest du das auch schlimm? Also dann geht's schon mal los, so, ne? Und dann guckt die mich an oder sagt am Telefon, ja, natürlich, das ist total bescheuert.
Ja.
Und dann denke ich mir, ja gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, weil eigentlich wusste ich, dass es bescheuert ist.
Ja. Aber man braucht trotzdem so nochmal diese Rückversicherung, ja, ne? Das ist ja auch irgendwie doof, ja. Aber genau, ich verstehe das total. Mhm.
Weil diese gesellschaftliche Ächte ist noch nicht klar. Da haben wir uns als Gesellschaft noch nicht geeinigt, ab welcher Stelle ist es irgendwie haha, witzig, damit muss man irgendwie arbeiten können und an welcher Stelle ist es halt total daneben.
Ja. Es ist ein Weg. Ich wünschte, wir könnten sagen, wir haben schon einen großen Teil des Weges, sind wir schon gegangen, aber ich glaube noch nicht.
Nein.
Aber gut, auch da, ne? Kölsches Grundgesetz, kriegen wir schon. Das hätte schon immer Idiot gegangen, ne?
Genau. Ja. Und also meine Freundin Hanna sagt immer, ich denke dann immer an meine kleine Schwester. Das mache ich tatsächlich auch. Ich denke dann immer, also ich meine, der muss man nicht helfen, die ist selber stark genug, aber ich denke trotzdem immer, ich will nicht, dass der sowas passiert.
Und ja,
dann wird man stärker.
Super Stichwort überhaupt. Du hast gesagt im Fragebogen, das werde ich nie vergessen, die Geburt meiner kleinen Schwester, du warst 2 und du kannst dich daran erinnern und sagst, heute, es war der schönste Tag deines Lebens.
Ja, ist tatsächlich so.
Wie abgefahren, erzählst du davon?
Ja, also ich war 2 tatsächlich gerade 2 Jahre, einen Monat alt, und kann mich erinnern, dass meine Mutter hat meine Schwester nachts ins Krankenhaus bekommen und die sind dann aber sofort nach Hause gefahren. Und dann haben die mich am nächsten Morgen aus meinem Bett geweckt. Also meine Schwester ist nachts irgendwie, glaube ich, um 11 oder so geboren. Und morgens haben sie mich dann geweckt. Und dann erinnere ich mich, also daran kann ich mich erinnern, dass ich an links und rechts meine Mama und meinen Papa Hand hatte, ganz weit oben. Und mit denen so gerade ausgelaufen, es ist super kitschig, was ich jetzt erzähle, aber es war wirklich so, gerade ausgelaufen bin. Und es kam so ganz viel Sonne durch so eine Tür.
Oh.
Das war total, in meiner Erinnerung wirklich golden. Und ich wusste, okay, jetzt passiert was Großartiges. Und dann haben die mich da hingebracht. Und an den Moment, wie ich sie gesehen habe, kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß dieses riesige Glücksgefühl. Und es gibt halt dann Fotos, wo ich sie auf dem Arm habe und komplett, also meine Mutter sagt, ich wäre völlig hin und weg gewesen und ich weiß auch, dass es so war.
Das ist ja verrückt und vor allen Dingen, dass du deine Erinnerung so und so eine kräftige Erinnerung dran hast, ne?
Ja, also ich muss auch, also ich kriege tatsächlich immer noch ein bisschen Tränen in den Augen, weil das einfach schön war.
Ich meinte auch, einen Kloß im Hals durchgehört zu haben jetzt gerade.
Ich trinke mal schnell einen Schluck Wasser.
Ja. Oh, wie schön. Und euer Verhältnis ist bis heute gut und schön und.
Ja, total, zum Glück. Also ich meine, die ist jetzt auch nicht mehr klein, die ist jetzt gerade 30 geworden. Mhm. Ist eine sehr kluge junge Frau, promoviert gerade Musik in Musikwissenschaften. Und also ich liebe sie heiß und innig bis heute und lasse nichts auf sie kommen.
Oh,
und
wie
in
schön.
Köln, zum Glück nicht ganz so weit weg. Kann man normalerweise ganz gut besuchen.
Ja, ach wie schön. Ich habe leider keine Geschwister. Ich hätte mir immer welche gewünscht. Aber toll, ne? Und gerade unter Schwestern höre ich, also zumindest von Freundinnen, das ist ja auch nicht immer ganz so leicht oder muss es nicht unbedingt immer sein, ne?
Ja, also ich glaube, so im Teenie- und Kinderalter war es auch nicht immer nur einfach. Also wir haben uns da schon noch in der Wolle gehabt. So, aber am Ende des Tages, wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätte niemals auch nur ein Papier zwischen uns gekriegt. So, da war immer klar, wir halten da zusammen. Aber natürlich, also Rivalitäten gibt es natürlich immer.
Ja, gut, aber die Liebe zwischen euch ist auf jeden Fall da.
Das kann man so sagen.
Voll schön. Ich muss dich zum Abschluss, muss ich dich auf jeden Fall noch eine Sache fragen. Die fand ich gerade richtig, richtig gut. Diese Superkraft hätte ich gern. Diese Frage habe ich ja, glaube ich, schon seit Anbeginn des Podcasts in meinem Fragebogen. Und du hast was richtig Cooles gesagt. Du hast gesagt, du hättest gerne die Superkraft, dass du anderen Leuten gerne was einflüstern wollen würdest. Warum?
Also ich habe, als ich klein war, also nicht mehr, als ich so Teenie war. Als ich Teenie war, haben wir in der Bielefelder Innenstadt gewohnt.
Mhm.
Direkt am Kirchplatz da, mitten in der Stadt. Und da hatten wir so eine große Fensterbank. Und ich habe mich da ganz oft draufgesetzt und mir die Welt angeguckt.
Aha.
Und dann habe ich mir angeguckt, was die machen. Das konnte ich stundenlang machen. Es war besser als Fernsehen. Wie so eine Oma am Fenster. Aber ich hatte da irgendwie so meine Höhle. Und da habe ich so oft Situationen gesehen, wo ich so dachte, boah, wie schlimm geht jetzt gerade dieser Vater mit dem Kind um? Mhm. Oder was macht die Person mit ihrem Hund total gemein? Oder Und dann wirst du irgendwie so, und da habe ich mir gedacht, ich würde denen jetzt gern kurz mal was sagen. Und da hat sich das so entwickelt, dass ich immer dachte, ich würde das eigentlich gerne machen. Und seitdem habe ich irgendwie einmal die Woche eine Situation, wo ich denke, das wäre eigentlich cool, das jetzt zu tun.
Also du sitzt quasi auf der Fensterbank und es sitzt jemand am Leineweberbrunnen und du musst kaum den Mund aufmachen, sondern flüsterst nur, du bist unmöglich. Irgendwas ist los. Du bist unmöglich mit deiner mit deiner Tochter.
Genau, okay. Du gemeint zu der.
Voll gut, finde ich voll super.
Also ich habe mir das immer vorgestellt wie so ein Laserpointer.
Ja, sehe ich genau, also, ne, vor mir.
Laser, ne, du kannst Laserpointer kannst du ja. Weißt du auch erst nicht, wer hat den.
Genau. Und wissen die Leute denn im Endeffekt, dass du das gesagt hast oder bleibt das geheim?
Also lieber geheim. Mhm. Also so, ja, das finde ich total cool. Also ich meine, stell mal vor, was das für Potenzial hätte. Man könnte super irgendwie Donald Trump was ins Ohr flüstern und sagen, du dummer, dummer Mensch oder sowas. Hoffentlich was Klügeres. Aber also man könnte sehr viele gute Sachen machen.
Du bist jetzt 32, ne? Mhm. Hast du vor 13 Jahren, hast du da auch gesessen?
Warte mal, no, ja, vielleicht.
Da hatte ich nämlich meinen allerersten Kuss mit meinem Mann am Leineweberbrunnen.
Ja, vielleicht habe ich euch gesehen.
Vielleicht hast
du gesagt, guck mal, wie schön.
Vielleicht hast du uns damals auch, so, hast du uns auch was eingeflüstert, mach weiter so. Das finde ich jetzt abgefahren, echt.
Ja, ich habe da, glaube ich, viele Menschen gesehen und die mich immer nicht, weil ich saß relativ weit oben. Also das war echt ein guter Platz für Teenies, die die Welt verstehen mussten.
Ach du liebe Güte, das ist ja witzig, wie sich dann so Lebensgeschichten vielleicht sogar schon mal überschnitten haben. Abgefahren. Ja. Das finde ich richtig, richtig schön. Aber nach Frankreich würdest du gerne wieder fahren, ne? Hast du auch eben gesagt im Fragebogen. Ja. Ja, Frankreich ist deins?
Ja, meine Eltern haben dann Bauernhaus, ein altes. Also ich bin echt ein Glückskind. Mein Vater hat das relativ früh in seinem Leben sehr heruntergekommen gekauft. Und dann haben die das jeden Sommer mit uns in mühsamer und liebevoller Arbeit so schön gemacht, dass man da jetzt ganze Hochzeiten feiern kann. Zum Beispiel die meiner kleinen Schwester haben wir da gefeiert mit 60 Leuten. Und es ging, also wirklich riesig da. Und das ist für mich schon Heimat. Also wenn es einen Ort gibt, der Heimat für mich ist, neben dem Rhein, ist es dieser Ort in Frankreich.
Ja, schön. Jetzt ist erstmal Sehnsucht angesagt, ne?
Ja, total. Also ich wäre eigentlich in 4 Wochen hingefahren und guck jetzt dauernd nach Schlupflöchern, aber ich befürchte, es wird nicht.
Ja, nee, ja, vermutlich eher nicht. Also jetzt braucht es wahrscheinlich irgendwie noch so ein digitales Ritual oder ein Highlight, was dich irgendwie noch so über die Zeit trägt, ne?
Ja, ich habe schon heimlich überlegt, die Bäuerin anzurufen und irgendwie zu versuchen, dass die so einen Notfallvorfall im Haus vortäuscht. Und dann müsste man hinfahren, um das zu klären, aber ich glaube, das verwerfe ich auch wieder, weil wenn man zurückkommt, muss man 2 Wochen in Quarantäne.
Ja. Nee, das macht ja auch irgendwie.
Aber das Haus läuft nicht weg. Es steht da seit vielen hundert Jahren und darf da bleiben. Freut sich, dass wir irgendwann wiederkommen.
Oh, toll. Almut, dann wünsche ich dir, dass du bald hinfahren kannst, auch wenn es vermutlich noch dauert. Aber du hast es im Herzen und das ist das Allerwichtigste.
Absolut.
Das war ganz schön, mit dir zu sprechen.
Vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch. Es war wirklich sehr schön. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ja, danke.
Ich danke dir, Almut. Mach es gut.
Ja, du auch.